So, schönen guten Morgen an die bereits im Saal befindlichen Personen und auch an die anderen, die noch reinkommen. Ich möchte einen herzlichen Dank sagen, dass ihr alle schon so zeitig aufgestanden seid. Ihr seht auch sehr frisch und wissenshungrig aus, das ist schön, denn wir beginnen gleich mit einem interessanten Thema, und zwar die Bildautomatisierung mit CMake. Wir haben den Alexander Adam von der Macware hier aus der Region zu Gast, und dann übergebe ich einfach das Wort und viel Spaß.
Genau. So, von mir aus, ich denke mal, so wie ich mich selber hier höre, hört man mich gut. Also heute soll es darum gehen, uns mal mit CMake zu beschäftigen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile auf dem Markt. Das freut mich auch, dass dann so zahlreich doch die Leute gekommen sind zu so einem Thema. Worum soll es also insgesamt gehen? CMake ist klar. Ich will jetzt erstmal kurz sagen, was gibt es bisher auf dem Gebiet. CMake ist ja jetzt nicht das erste Programm, was sich mit dem Thema beschäftigt. Dann speziell mal auf CMake eingehen. An der Stelle, wenn jemand mit CMake schon sehr fließend umgehen kann, wird es wahrscheinlich nicht zu tief noch gehen, ganz einfach, weil es ja eher als Einführungsvortrag da rein gedacht ist und nicht als das letzte Quäntchen in den Hintertüren von CMake auszuquetschen. Ja, und noch ein paar Sachen am Schluss. Erstmal kurz zu mir, hat ja schon gesagt, ich bin von Macware, wir haben auch unten einen Stand. Macware ist eigentlich jetzt eine Firma, die man, wenn man im Netz schaut, als Clusterzulieferer kennt. Das heißt, wir haben eigentlich nur mit Hardware zu tun, der Großteil der Angestellten, also Hardwareverkauf. Wir haben aber halt auch einen Teil, der sich mit einem Monitoring-System beschäftigt, mit der Clustware, wo hier mein Screenshot ist, das läuft auch unten auf dem großen Display immer mal durch. Das wurde einfach aus dem Grund heraus entwickelt, dass irgendwann Ganglia oder welches System es auch immer gibt, Rechenzeit wegfressen und das auf den Rechnern auch läuft, auf denen dann gerechnet wird, wo praktisch jede Unterbrechung mich plötzlich Flops kostet und das kann mich unter Umständen einen Platz in der Top 500 Liste kosten. Deshalb ist das halt unser eigenes Projekt. 316 C++ Dateien, noch ein bisschen anderes drumherum, ein bisschen Ruby und was halt so noch alles dazugehört. Aber das ist der Teil, der mit CMake gemacht wurde. Und da ich jetzt nicht dieses Mega-Projekt hier reinnehmen kann, würde der Chef wahrscheinlich gar nicht zulassen, habe ich halt ein sehr kleines, einfaches Projekt mal genommen, was einfach nichts weiter macht als zwei Funktionen aufzurufen, die in jeweils einer anderen C-Datei sind. Links das Hauptprogramm, was halt sagt, ich rufe jetzt Funktion 1, dann ruft es die und jetzt ruft es Funktion 2, dann ruft es die und drüben ist halt mal diese Funktion aufgeschrieben. Nichts weiter dazu, einfach nur um was Einfaches zu haben, was man auch im Kopf behalten kann. Moment, ich halte es einfach so. Wenn ich jetzt sowas übersetze, klassisch, ich habe mir halt jetzt eine Software geladen oder geschrieben, dann muss ich halt auch dafür sorgen, dass ich irgendwann zum lauffähigen Programm komme. Standardmäßig, wenn man das macht, hat man halt seine C-Dateien, File 0, File 1, File 2, der Einfachheit halber, die übersetzt man mit einem Compiler in Objektdateien und das bindet man dann mit dem Linker zusammen zum Resultat. Soweit eventuell auch schon bekannt. Ja, aber nur, dass wir alle auf einem Stand sind dabei. Wenn man jetzt sozusagen blauäugig daran geht, man hat gerade Linux kennengelernt, man kennt vielleicht die Bash und man ist faul, weil man nicht ständig diese Befehle eintippern will, schreibt man sich vielleicht ein Shell-Skript, was so aussieht. Man kann damit unheimlich flexibel sein, man kann unheimlich viel Komplexität reinstecken und man kann das, was man eigentlich tun will, wunderbar im Rest der Shell verstecken. Aber es funktioniert. Ich will die Shell da nicht schlecht reden. Was hat sich also schon vor im letzten Jahrtausend jemand ausgedacht, Make, um halt viel expliziter auszudrücken, wie sind dann die Abhängigkeiten in meinem Projekt. Man kann halt jetzt hier sagen, okay, es gibt ein Resultat, das ist abhängig von den Objektdateien. Wie komme ich aus den Objektdateien zum Resultat? Schreibt man unten drunter hin. Und Make gibt schon einen ganzen Katalog von Rezepten mit, wie man zum Beispiel von C nach O kommt. Unheimlich vielseitig einsetzbar. Mit GNU hat es noch ein paar Erweiterungen gekriegt, die durchaus mächtig sind und das Ganze dann auch unübersichtlich machen können. Das Schöne ist halt auch, ich muss nur Make haben. Make gibt es praktisch überall und wenn man jetzt nicht allzu sehr in sich in Spezialitäten verliert, geht das auf AIX, Windows, natürlich auch Linux, wo man halt eins hat. So, man muss allerdings in diese Make-Files sehr viel Intelligenz reinstecken, dass sie portabel sind. Häufig hat man dann Make-Files für Unix, also für AIX, für HPUX, für Linux, vielleicht noch für verschiedene Linux-Geschmacksrichtungen, die alle einzeln gepflegt werden. Deshalb hat irgendjemand dann mal gedacht, es wäre ja schön, man könnte die Make-Files erzeugen aus einer noch allgemeineren Beschreibung und ziemlich weit verbreitet. Das stelle ich so in den Raum. Ist auch so. Hat sich AutoMake AutoConf unheimlich mächtig, also das gesamte GTK, GIMP, GNOME, alles AutoMake basiert. Ich habe jetzt hier einfach nur ein ganz einfaches Beispiel genommen. Das ist halt ein AutoMake-Skript, funktioniert praktisch an der Stelle genauso wie Make. Das Problem ist, man braucht halt auf allen Rechnern, wo man das ausführen will, möglichst GNU-Werkzeuge, weil das sehr auf Spezialitäten abhebt. Und das ist nicht immer gegeben. Und die Übersichtlichkeit leidet, sollte das Projekt wirklich groß werden. Dokumentation ist mittlerweile besser als zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir mal angeschaut hatte, vor ein paar Jahren. Deshalb bin ich dann zu CMake gegangen. Genau, wenn man das benutzen will, muss man halt diese Aufrufkaskade da machen und hat am Ende Makefiles, die man ausführen kann und nicht angucken sollte. Es funktioniert halt für seinen Zweck. Ich will es nicht schlecht machen, es hat zu viel Einsatz, um das zu machen. Wenn man das Ganze jetzt mit CMake ausdrücken will, ich bin immer jetzt beim gleichen Aufbau geblieben, würde man das so hinschreiben. In CMake legt man halt erst ein Projekt an, das legt dann im Hintergrund noch ein paar Variablen an, die alle so heißen, damit man immer auf Verzeichnisse zum Beispiel zugreifen kann. Man kann noch sagen, welche CMake-Version man möchte, das muss man, sonst gibt es eine Warnung. Das ist jetzt die seit Dienstag verfügbare. Und dann sagt man halt auch, das Resultat besteht aus den Dateien. Anstatt dieser AutoConf-AutoMake-Kaskade sagt man dann halt nur noch CMake und dann Make. Auch hier die Make-Dateien nicht angucken, das ist vielleicht ungesund. Das Schöne ist, CMake weiß halt, wie es mit verschiedenen Sprachen umgeht, mit C, mit C++, das kann auch Java und man kann ihm andere Sprachen beibringen. Beziehungsweise haben das dann schon Leute gemacht, es gibt wohl auch schon Leute, die sich da mit LaTeX näher beschäftigt haben, geht alles. So, wenn man das jetzt gemacht hat, man hat genau diese CMake-Datei ausgeführt, dann sieht die Ausgabe von CMake erstmal so aus. Also er hat gesagt, er findet den GNU-Compiler, er findet einfach den Compiler, den er halt zuerst findet mit CC. Man kann ihm auch andere angeben. Dann prüft er, ob der Compiler überhaupt tauglich ist für das, was man da will, was unter Umständen nicht immer gegeben ist. Und sagt dann halt am Ende, okay, ist jetzt fertig durchgelaufen. Die Ausgabe kann deutlich länger sein. Also wer mal KDE gebaut hat oder so, da läuft das dann auch ein Weilchen. Das war ursprünglich eigentlich mal der Grund, dass man gesagt hat, immer AutoConf, AutoMake ausführen ist uns zu langsam. Das ist mittlerweile etwas unter den Tisch gekommen. Wenn man es dann baut, das ist das Schöne, im Gegensatz zu Make oder AutoMake, ich weiß nicht, ob man da zaubern kann, um das hinzukriegen, sieht man so eine Fortschrittsanzeige mit dabei, das ist ganz niedlich. Gerade bei Projekten beim, naja, also im KDE, die KDE-Libs oder so, wo man halt wirklich eine Weile dabei sitzt, vielleicht mal zugucken möchte, ist das praktisch. So, bis hierhin habe ich ja jetzt nichts weiter gezeigt, das war einfach nur diese kleine Datei, hat uns CMake aber eigentlich im Hintergrund schon richtig viel gegeben. Also, wir haben den Systemcompiler herausgesucht. Der muss natürlich irgendwie verfügbar sein. CMake schenkt uns Out-of-Source-Builds, was bei manchen anderen Systemen gar nicht so einfach ist. Man geht einfach, also das CMake legt die Dateien dort an, wo man gerade ist. Man legt einfach ein neues Verzeichnis an, geht rein, sagt CMake, Pfad zum Wurzel-CMake des Projekts. Und dann legt er halt alles dort ab. Und wenn ich den Spaß nicht mehr haben will, dann mache ich einfach das Verzeichnis platt. Mit Automake. Es soll, glaube ich, gehen. Mit Make wird es dann schon schwieriger. Also man muss sich dann um alles händisch kümmern. Hier bei CMake ist das einfach geschenkt. Was für mich jetzt auf Arbeit natürlich wichtig ist, ich kann einfach in dem Projekt nicht mehr gut mit Vim arbeiten. Das ist halt die Integration in Frameworks, also in Qt Creator, Xcode, selbst Visual C++. Also ich habe ein anderes kleines Projekt, das habe ich immer damit getestet, einfach nur um den schlimmsten Fall noch mitzudecken. Codeblocks, KDevelop, Eclipse, was man alles möchte. Man kann das mit angeben, wofür soll das Projekt erzeugt werden. Standardmäßig wird Make erzeugt. Man kann auch Ninja nehmen. Ich glaube, Chromium benutzt Ninja, da kommt dann keine Prozentanzeige, sondern der zählt die Dateien runter. Wer Lust hat, bis 18.000 Parts zerquetscht und nachzugucken, das ist eine Weile. Die haben noch eine GUI, zeige ich gleich, wo man Einstellungen setzen kann. Und es gibt mit MakeHelp eine kleine Ausgabe, was man überhaupt in dem Projekt bauen kann. Standardmäßig wird man wahrscheinlich Make eingeben, aber wenn das wirklich sehr groß ist, sagt man halt, welchen speziellen Teil man möchte. Also es geht so. Der Standardweg ist so. CMakeHelp sagt mir gerade nicht. Ich hätte es vermutet. Nein. Ja, im Make-File steht die Hilfe. Die Hilfe für das Projekt, die Hilfe für CMake, die ist CMake --help --command --list. Dann sieht man alle Kommandos zum Beispiel und dann kann man sich für jedes Kommando einzeln was angucken. Die haben die Manpage, wo man einige Zeit gescrollt hat, irgendwann aufgesplittet in ganz viele. An der Stelle rate ich, die Webseite zu benutzen, die ist deutlich besser zu navigieren. Genau, dieses Make-Edit-Cache sieht dann so aus. Es gibt auch von CMake ein Programm, was das direkt aufruft, aber der Weg soll eigentlich der sein. Man sieht dann die Variablen, die man setzen kann, links die Variablen, rechts halt ihr Wert. An der Stelle das CMake-Install-Prefix ist das, was man bei Configure früher mit --prefix angegeben hat. Das ist dann halt an der Stelle ein bisschen länger zu schreiben. Aber normalerweise baut man es auch nicht, also jetzt hier Gentoo oder so, die machen ja alles für einen. Dasselbe haben die nochmal mit Qt gemacht. Ja, das würde man dann unter Windows zum Beispiel sehen. Wenn man für Visual Studio Projekte erzeugt, gibt es dann auch irgendwo noch ein Ausfallfeld, aber fällt unter Unix sowieso weg, unter Linux. Gut, wir haben jetzt ein einfaches Projekt, das sind mehrere Dateien. Ich überlasse es jetzt eurer Vorstellungskraft, mal vorzustellen, das Projekt wächst stark. Und man hat jetzt eben diese 300 Dateien und möchte nicht mehr am Ende alles zusammenlinken und da 2, 3, 4, 5 Minuten warten, bis der Linker durchgelaufen ist, weil er halt 10.000 Objektdateien hatte, sondern man möchte es irgendwie in Bibliotheken aufsplitten. Na gut, dann gibt es verschiedene Bibliotheksarten. Bibliotheken sind einfach nur Sammlungen von Funktionen. Gut, die kann ich halt dynamisch oder statisch linken. Statisch heißt, es wird, wenn das Programm erzeugt wird, alles zusammengebunden und ist im Programm drin. Die Bibliothek, die da noch irgendwo rumliegt, kann ich wegschmeißen. Dynamische Bibliotheken, da sollte man Letzteres nicht tun. Da liegt das Stück Programmcode, was man halt noch benutzen möchte, extra eben als SO-Datei zum Beispiel unter Linux rum, unter Windows DLLs. Die gibt es als, ich habe es beim Bauen direkt mit angegeben, dann brauche ich diese Datei immer. Das ist einfach ein Programm, was aus diesen Sachen besteht. Oder was man ja auch machen kann, Plugins, wo man sagt, die DLL, da soll jetzt geladen werden. Das weiß das Programm natürlich beim Bauen nicht. Es muss ein bestimmtes Interface erfüllen. Alles das unterstützt CMake. Ich habe jetzt die Plugins mal hier weggelassen. Führt zu weit, weil man eigentlich programmtechnisch dann noch ein bisschen was beachten muss dazu. Darauf wollte ich jetzt nicht eingehen. Wenn man in CMake Bibliotheken braucht, definiert man die einfach mit @library. Man sagt @library wie vorher @program, sagt, wie soll die Bibliothek heißen, ist es eine statische oder eine dynamische Bibliothek und man sagt die Dateien, aus denen sie besteht. Und am Ende muss man natürlich noch sagen, ja okay, Bibliotheken habe ich hier, Programm habe ich da, die müssen irgendwie zusammen, das macht Target Link Libraries. wenn man das dann durchlaufen lässt, wird er halt erst die Bibliotheken bauen, dann das Programm bauen und am Ende linken. Und es läuft. Ich muss jetzt an der Stelle mal einen kurzen Ausflug auf das Variablensystem von CMake machen. CMake legt alles irgendwie in Variablen ab. Also alles auch, was man hier hinschreibt, ist dann nochmal über Variablen abrufbar. Variablen ganz normal, die sind sichtbar, nachdem man sie definiert hat. Wenn man in Unterverzeichnisse reingeht, ich habe jetzt hier nur eine CMake-Datei, die kann man noch kaskadieren, sind die Variablen in Unterverzeichnissen nur dort sichtbar. Man kann die noch nach oben propagieren mit Parentscope, aber das kommt mir irgendwie so wie Tickle vor. Naja, nicht so schön. Aber man kann es machen. Und es gibt den Cache. Die Variablen sind bisher so, wie man halt in einem Shell-Skript zum Beispiel sich Variablen vorstellt, werden definiert und wenn das Shell-Skript fertig ist, sind die Variablen auch weg. Also normale Variablen. Und da man ja mit CMake unter Umständen mal was konfigurieren will oder man will in seinem Bild nur was Kleines verändern, gibt es diesen Cache. Das ist eine Textdatei, die dort im Bildverzeichnis mit rumliegt. Und der ist halt über mehrere CMake-Läufe persistent. Da würde zum Beispiel auch der Compiler abgelegt werden. Man macht dieses CMake ja einmal, dann guckt er, aha, einen Compiler braucht er, muss er suchen, ist nicht gesetzt. Wenn die Variable gesetzt ist, würde er dann zum Beispiel den Suchschritt für einen Compiler nicht nochmal ausführen. Damit kann ich kleine Änderungen in den CMake-Dateien machen, ohne dass nochmal alles durchlaufen muss. Oder halt auch mal Quellcode ändern. Ich will ja nicht immer alles durchlaufen lassen. Dort werden eben, wie gesagt, die Suchergebnisse abgelegt von allen möglichen Dingen. Anschauen mit dem Make-Edit-Cache, was ich gerade gezeigt hatte. Wenn man das CMake gut baut, ist es so, dass wenn man Make-Edit-Cache eingibt, nur die Variablen sieht, die man auch tatsächlich ändern können soll. Wenn man dann T drückt, sieht man alle Variablen und ist unter Umständen erschlagen. Und man kann halt mit -D auf der Kommandozeile Variablen mit reingeben. Das ist unheimlich praktisch, wenn man zum Beispiel den Compiler einmal ändern will. Ja, sonst wird er es automatisch finden und sagen, oh, schön, GCC und CLang. Geht nicht. Also macht man dann so. Das brauche ich nämlich jetzt ganz einfach, weil wir uns jetzt mal auf andere Bibliotheken stürzen. Eigene Bibliotheken sind halt total simpel, aber ich will jetzt zum Beispiel was mit Zlib linken. Kann man natürlich sagen, okay, habe ich immer so gemacht, minus LZ ist es, glaube ich, und es hat funktioniert, aber wenn jetzt auf irgendeinem System die Zlib halt nicht libz heißt, sondern libzlib zum Beispiel, hat man verloren. Man kann es nicht so hinschreiben, sondern man muss schon diese Bibliothek suchen. Und CMake hat bestimmte Skripte dabei gelegt, wo man eine riesen Auswahl von Bibliotheken suchen kann. Also Git ist jetzt einfach nur als Programm, aber GTK, MPI, OpenGL, Qt, zlib, es ist eine Auswahl. Auf der Hilfeseite von CMake steht dazu viel, viel mehr. Also die haben, man kann sich daran austun. So, die Bibliotheken, die CMake schon vorgibt, die es finden kann, macht man einfach mit findPackage. findPackage Qt zum Beispiel. Und dann sieht man, wenn man CMake eingibt, so einen Zwischenschritt, er sucht jetzt Qt und hat es auch gefunden. Manchmal geben sie noch aus, welche Header das dann sind oder welche Bibliothek. Aber das ist dann diesen Skripten, die dahinter stecken, überlassen. Manchmal ist es aber halt auch so, dass man kein Skript von CMake vorgegeben hat, weil man irgendwas Abstruses sucht. Naja, dann muss man sich halt selber ransetzen. Bei uns ist es zum Beispiel die Libpoco, die da nicht drin ist. Dann sagt man halt mit findLibrary und findPath sucht man bestimmte Dateien. Die suchen schon standardmäßig in bestimmten Verzeichnissen, wo man halt zum Beispiel Header vermutet, sowas wie USR include. Man kann aber auch eigene angeben. Man sagt, okay, in unserer Firma ist die Konvention, dass solche vielleicht auch nicht mal im System verfügbaren Bibliotheken immer unter Opt, AUX zum Beispiel liegen. Dann schreibt man halt das mit rein. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass man weiß, dass zum Beispiel PackageConfig, die Bibliothek, die man hat, die ist in PackageConfig drin. Das ist ein System, wo Bibliotheken Dateien hinlegen können, die sagen, wo sie liegen im System. Und dann sagt man package-config, wie heißt die Bibliothek, die ich brauche, und der sagt einem dann, welche Linkerflex man braucht, welche Header man braucht, beziehungsweise wo man sie findet. Das ist eine niedliche Angelegenheit. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Der befüllt dann halt immer Variablen dafür und auf diese Variablen greift man zu. Wenn man sich jetzt dazu entscheidet, ein eigenes Skript zu schreiben, um das zu finden, kann man das entweder bei CMake hinterlegen, dann wird es gefunden, oder man hat einen eigenen Modulpfad, den müsste man dann so setzen. Hier sieht man jetzt auch mal, wie man Variablen innerhalb von CMake setzt und auch gleich in den CMake-Cache reinschiebt. Hier wird einfach nur gesagt, suche im aktuellen Verzeichnis. Es gibt sehr, sehr viele solche Variablen, cmake-irgendwas. An der Stelle kann ich nur auf die Hilfe verweisen, weil das abendfüllen wäre, die alle aufzuzählen, wo man einfach sagt, dort findet man mehr. So, und wenn man jetzt dieses Suchmodul benutzen will, was man geschrieben hat, auf der nächsten Folie kommt dann auch das Suchmodul selbst, sagt man einfach find package dl. Ich habe jetzt einfach in meinem Spaßprojekt hier gesagt, okay, ich will halt jetzt die Bibliothek für dynamisches Linken reinbinden, auch wenn sie nicht benutzt wird. Okay, find package dl, und am Ende sagt man einfach nur noch target link libraries und die Variable, die von dem Suchpaket dort definiert wurde, die habe ich halt jetzt einfach dl-library genannt. Das ist dann jedem selber überlassen, wie er es schreibt. Es gibt aber ein paar Konventionen. Also es gibt auf der CMake-Hilfe-Seite, also die haben ein großes Wiki auch, wo steht, wie man diese Variablen benennen soll. Aber sie sind selber noch nicht konsistent dabei. Also man muss immer die jeweilige Skript-Doku angucken, um zu gucken, welche Variablen das Ding nach außen exportiert, die man benutzen können soll. So, mein Suchmodul ist jetzt hier denkbar halt simpel gehalten. Ich sage einfach nur, finde mir eine Bibliothek, die irgendwie DL heißt. Das sorgt schon dafür, dass auf dem jeweiligen System die richtige Endung rangehängt wird und eventuell auch das richtige Präfix. Also unter Linux dann halt libdl.so. Habe ich jetzt ein Apple, steht dann da halt, ich glaube, libdl.dylib. Wie auch immer. Also der kümmert sich darum und schreibt das Ergebnis in diese Variable dl-library. Ja, steht dann einfach drin, okay, die Bibliothek befindet sich mit absolutem Pfad da. Was Ähnliches macht man für den Header. Ob es jetzt so glücklich ist, dass er das eine find-library und das andere find-path genannt haben, kann man sich streiten, aber so ist es halt erstmal. Man sagt, wie heißt der Header? Und auch hier wird dann das Ergebnis in das dl-include-dir dann halt reingeschrieben. Das ist okay, erstmal. Die Variablen sind definiert und liegen auch im Cache rum von CMake. Und am Ende gibt es noch eine Funktion, die man aufrufen soll, weil es einfach Best Practice ist, habe ich sie ja auch mit benutzt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt am Ende dieses Paketes, definiere mir eine Variable dl-found. Das macht diese Funktion für einen, wenn die Variablen hier unten definiert sind. Ja, wenn das hier oben fehlschlägt, steht hier sowas wie nil drin. Und wenn das da stehen würde, kommt halt hier eine Fehlermeldung und dl found wäre dann halt false. Und man kann im Programm selber dann abprüfen, wie das steht. Jetzt habe ich schon gesagt, man kann dann abprüfen. Gut, jetzt wir haben uns bisher jetzt mit den Bibliotheken so beschäftigt und man sagt natürlich, sagen wir mal, ein Qt-Programm braucht natürlich Qt, da brauche ich auch nichts zu konfigurieren oder so. Das ist, ja, es geht und Qt ist da oder Qt ist nicht da und ich brauche mir keine Gedanken machen. Aber es mag ja jetzt auch Programme geben, die zum Beispiel CMake ist ein Kommandozeilenprogramm, die brauchen nicht unbedingt die Qt-Oberfläche. Und wenn ich jetzt mein kleines Embedded-System da gebaut habe, auf dem zufällig noch CMake läuft, ist wahrscheinlich kein Qt vorhanden. Das heißt, ich möchte solche Features anschalten können, abschalten können, umstellen können. Das wäre der erste Punkt hier. Also ich muss es auf das, und der zweite, ich muss erstmal auf dem Bildsystem, auf dem Zielsystem gucken, was ist da, was geht überhaupt, und wenn es da ist, zum Beispiel an- und abschaltbar machen, zwingend benötigte Voraussetzungen suchen. Und der letzte Punkt, der ist jetzt zum Beispiel bei mir auf Arbeit relativ wichtig. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, ich habe irgendwie eine Software gebaut und die entwickle ich bei mir in einem Git. Und es ist mir vollkommen egal, irgendwie alle halbe Jahre nehme ich das Ding, stelle das ins Netz, pappe da irgendeine Versionsnummer dran, fertig. Aber häufig, ich kenne es noch aus den alten CVS-Tagen, schreibt man dann sowas wie automatisierte Bildnummern ran oder Versionsnummern, die vom Versionskontrollsystem dann in den Dateien ersetzt worden sind. Sowas Ähnliches kann Git erstmal nicht. Das müsste man dazu skripten, aber man kann es in CMake reinbauen. Man kann also mit ein paar anderen Kniffen Programme ausführen und kann dann zum Beispiel fragen, ja, du Git, welche Version ist denn das hier, welcher Branch ist das? Man kann auch zählen lassen, wie viele Commits seit dem Ur-Commit das sind, um sowas wie eine fortlaufende Nummer zu haben. Das möchte man ja vielleicht integrieren. CMake wäre dann der Ort dafür. Und das Konfigurieren, der Schritt. Ich habe es jetzt einfach weiter mit dieser Bibliothek gemacht. Da die Bibliothek sowieso nutzlos ist in dem Projekt, möchte ich natürlich auch sagen können, ob sie gelinkt werden soll oder nicht. Dazu bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, das Skript lief schon. Und dann kann ich halt hier in CMake sagen, if dlfound, das wäre die Variable, die von diesem CMake Package Handle Standard Args gesetzt wurde. Wenn das gefunden wurde, dann biete ich eine Option an, wo der Nutzer sagen kann, ja oder nein. Na, mit Option wird praktisch ein Eintrag in dem Make-Edit-Cache erzeugt bei den Variablen und ich kann das ganz einfach an- und aussetzen. Sollte es nicht gefunden worden sein, wird sie einfach hart auf False gesetzt. Ist jetzt einfach meine Konvention. Man könnte es vielleicht auch ganz weglassen, aber so sieht man wenigstens, wie das gesetzt ist. Das ist jetzt auch komplett nur Konvention von mir, dass das Ding zum Beispiel UseDL heißt. Habe ich mir einfach so hergenommen, weil ich gesagt habe, ich will eigentlich ausdrücken, ob das benutzt werden soll oder kann. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob es gefunden wurde oder nicht. Aber das kann dann jeder selber entscheiden. Na, also ich kann halt mit if, else, endif arbeiten. Was man hier auch sieht, CMake unterstützt einen stark oder drängt einen dazu, immer diese Bedingungen mit hinten ranzuschreiben. Der eine sagt, es wird dadurch unheimlich unübersichtlich und er hasst die Sprache. Der andere sagt halt, es ist unheimlich übersichtlich, weil man dann weiß, wo man ist. Also man kann es wohl auch weglassen, aber dann kamen Warnungen. Also ich schreibe es einfach hin. CMake hat mich da platt gemacht, einfach mit zu viel. Genau, wenn man es dann benutzen will, kann man einfach sagen, okay, wenn der Nutzer sich jetzt entschieden hat, das zu benutzen, dann wird das gesetzt. Man kann dieses Target-Link-Libraries wiederholt aufrufen. Man muss nicht alles in einen Aufruf reinpacken. Und wenn ich halt jetzt 20 Bibliotheken habe, die man vielleicht benutzt oder nicht, ist das ganz praktisch. Und andererseits wird halt eine Nachricht ausgegeben. Man kann bei den Nachrichten noch angeben, wie schwer, also man kann hier auch Error sagen, wird halt anders angezeigt, wenn CMake durchläuft, dass halt das gerade nicht benutzt wird. Ja, bei uns auf Arbeit wäre dann halt da der Anwendungsfall, dass bestimmte Bibliotheken nur optional sind, also es wird nicht immer jedes Feature benötigt, man will zum Beispiel nicht ständig InfiniBand abfragen. Da aber derjenige, der dann die Software erstellt, schon deutlich darauf hingewiesen werden sollte, dass das Programm jetzt gerade kein InfiniBand unterstützt, der Kunde das aber vielleicht will, ist dann so eine Vorgehensweise ganz praktisch. Eine andere Art, die beim Konfigurieren noch eine Rolle spielt, ist, dass man eher eventuell auch direkt im C-Code solche Informationen aus dem Bildsystem haben möchte. Kennt man jetzt, wenn man Autoconf, Automake durchlaufen lässt, da steht dann meistens ein ewig langer String da, GCC, und dann fünf Zeilen minus I, minus L und minus D Option, wo irgendwas, also Defines, mit in das C reingegeben werden. Autoconf unterstützt natürlich auch solche Dateien. Also will ich nicht kleinreden an der Stelle. Was man halt machen kann, ist, es gibt wenn man jetzt auf der C-Seite ist, kann man schreiben cmake define useDL. Das würde dann halt unten in der Config, in der erzeugten Config zu define useDL, und ich kann halt in meinem Code schreiben if dev useDL. Dann kann ich halt zum Beispiel Plugins laden. Wenn das nicht gesetzt ist, kann ich halt keine Plugins laden. Aber mein Programm läuft noch, vielleicht mit irgendeiner Basisfunktionalität. Wenn es das halt nicht gibt, dann steht da sowas in der erzeugten Datei. Und das Letzte, wenn man tatsächlich die Werte braucht, kann man halt hier mit diesen Adds arbeiten. Und das wird dann halt hier unten ersetzt. Der Aufruf in cmake wäre configure-file, was aus der config-h-in eine config-h erzeugt. Man kann dort reinschreiben, was man will. Also ich habe jetzt auch kürzlich für ein Handbuch das mit LaTeX gemacht. Konfiguriere halt irgendwas ins LaTeX rein. So, wir haben uns jetzt mit dem Projekt auseinandergesetzt, wir haben Software gebaut, wir haben Bibliotheken reingemacht, wir haben das irgendwie konfiguriert, nach unseren Wünschen. Wir haben Make ausgeführt, und früher war es so, und immer noch, der Admin-Dreikampf ist Configure, Make, Make, Install. Wir sind jetzt bei Make, Install. Ich habe bisher in dem cmake nichts geschrieben, was irgendwie sagt, was wohin muss. cmake weiß zwar, was Bibliotheken sind und was Programme sind, aber die Struktur, wie das mal aussehen soll, ist natürlich unklar. Ich kann also in meine cmake-Datei schreiben, install, targets. Da sagt man einfach nur, welche Targets denn installiert werden sollen, also in dem Fall halt die Bibliotheken. Und dann gibt man an, eine Auswahl, hier ist es vollständig, die Runtime, also der Runtime-Zielpfad ist irgendwas bin. Wenn das, egal. Also wenn es nicht globale Pfade sind, dann hält dort das Präfix noch davor. Und wenn man es halt als absoluten Pfad angibt, dann wird es genau dorthin kopiert. Okay, man kann dann halt make install machen und das Zeug wird installiert. Das ist soweit schön und gut. Aber naja, so wie es auch bei autoconf automake ist, vielleicht will man ja gar nicht das Zeug nur dahin werfen, sondern man will es auch irgendwann wieder löschen. Man hat bis jetzt überhaupt kein Buchhaltungssystem, was dafür sorgt, das Zeug wieder wegzuräumen. Deswegen möchte man eigentlich Pakete. Ja, und so ziemlich jede Distribution hat sie in der einen oder anderen Art, selbst wenn das Paket an sich nur ein E-Build ist oder Package Source oder wie auch immer es gerade heißt. Ne? Aber RPM, Debian wäre jetzt etwas prominenter. In cmake sind neben cmake noch ein paar Programme enthalten. Die GUI ist das eine, die ich vor uns gezeigt hatte. Das cpack ist das andere. Die werden alle eigentlich dort mit in die cmake-Datei reingeschrieben und äußern sich dann in dem erzeugten make-File durch Targets, die man angeben kann. Wenn man das machen will, schreibt man einfach am Ende include cpack und schon kann man ein kleines Paket bauen. Das ist noch kein Distributionspaket, sondern einfach nur ein Target-Z, was dort rauskommt. Man sagt make package und hat sein komplettes gepacktes Archiv da drin. An der Stelle auch noch wichtig vielleicht zu erwähnen, wenn man es gebaut hat, haben die Programme unter Umständen noch sowas wie den Bibliothekspfad, wo die Bibliotheken im Bildverzeichnis drinstehen. Wenn man make install macht, werden die gelöscht. Das ist unter Umständen sehr praktisch. So, da mir persönlich jetzt Debian-Archive lieber sind als nur targetz oder RPMs, je nachdem, was dann halt bei uns auf Arbeit zum Beispiel der Kunde hat, kann man das ein bisschen noch konfigurieren. Man kann halt mit cpack-Generator sagen, was für Typ erzeugt werden soll. In dem Fall wäre es jetzt mal ein Shell-Skript, was sich selber auspackt, um das zu installieren, und Debian-Paket. Ich kann da auch noch RPM reinschreiben und ein paar andere. Das Teil kann zum Beispiel unter macOS die DMGs erzeugen, unter Windows kann es Installer erzeugen. Fürs Debian-Paket musste ich dann nur noch diese Variable definieren, sonst meckert er. Ja, sagt dann richtig, wenn man es ausgibt, ohne die Variable geht es gar nicht. Das Schöne ist, man kann in diese Pakete dann noch reinschreiben, welche Laufzeitabhängigkeiten man hat. Ich hatte vor uns gesagt, wir benutzen Poco, aber die liefern wir nicht mit, sondern die läuft irgendwie extra. Oder man hat halt seine GUI, man liefert ja auch nicht ständig Qt oder GTK mit aus, sondern das ist halt da. Das kann man da alles reinschreiben. Und wenn man es zum Beispiel in ein Repository reinlädt, sorgt die automatische Abhängigkeitsauflösung davor, dass alles, was man braucht, um sein Programm laufen zu lassen, auch wirklich da ist. Ich kann Skripte dort reinpacken, wo ich halt sage, bevor es installiert wird, ja, keine Ahnung, was man davor machen will, sagen wir mal, nachdem es installiert ist, möchte man eine Datenbank aufsetzen oder irgendwelche Konfigurationen noch vornehmen, die jetzt so vorher im RPM nicht möglich waren. Genau das kann ich da alles reinschreiben. Ne, mit dem bisschen Stringzeugs habe ich schon ein Debian-Archiv. Das Archiv ist natürlich jetzt ziemlich leer. Ne? Das hat keine Abhängigkeiten. Also leer vom restlichen Inhalt. Die Software ist drin. So, ich habe jetzt bisher viel zu Bibliotheken gesagt, konfigurieren. Das ist eigentlich das, von dem ich jetzt ausgehe, dass es erstmal das Vornehmliche ist, was man möchte, wenn man mit CMake arbeitet. CMake kann noch eine ganze Menge mehr. Ich kann, wenn ich Bibliotheken mache, den Bibliotheken mitgeben, welche Includes die brauchen, welche sie bieten, welche Bibliotheken noch gelinkt werden müssen, wenn ich die benutze. Da geht eine ganze Menge mehr, was meiner Meinung nach den Rahmen komplett sprengt. Ja, das ist eine Sache. CMake bietet auch noch ein Programm, das heißt C-Test. Das ist auch einfach mit dabei. Ich schreibe einfach Enable Testing in mein CMake-File rein und kann mit AddTest Testfälle dazulegen. Das sind einfach Executables. Die müssen halt einen entsprechenden Rückgabewert haben, wo man halt sagt, wenn 0 zurückkommt, war der Test erfolgreich, kommt 1 zurück, ist er fehlgeschlagen. Und dann kann man halt mit MakeTest einfach seine Tests durchlaufen lassen. Man kann dort noch ein paar Parameter angeben. Das muss man sich dann halt zusammenbiegen. Und was auch noch praktisch ist, wenn man jetzt sowas schreibt und sagt, man möchte halbwegs portabel sein, gerade zwischen Windows und Linux heißen ja bestimmte Befehle anders. Ne? Der eine sagt halt MD, der andere sagt MKDIR. Es gibt bestimmt auch jemanden, der richtig Make Directory ausschreibt. Das möchte man sicher nicht ständig merken. Deshalb bietet CMake so eine Hilfe an, dass CMake selber häufig benutzte Kommandos mit cmake-e zur Verfügung stellt. cmake-e copy, cmake-e move, make directory und so weiter. Das meiner Meinung nach äußerst hilfreich ist. Ein anderes Thema, was hier jetzt gar nicht steht, ist, cmake kann auch, wenn das Projekt groß ist, einen Abhängigkeitsbaum von dem Projekt erzeugen. Hat eine GraphVis-Ausgabe und halt sagt, mal mir mal die Abhängigkeiten. Und sieht man halt jetzt bei dem kleinen Projekt sowas ähnliches, wie ich am Anfang hatte, wo drin steht File 0c, File 1c, File 2c, die alle in das Resultat münden. Das kann aber auch A0-Größen sprengen, was da rauskommt. Je nachdem. Genau. Ansonsten, wenn man jetzt da tiefer reingehen will, zwei Dinge, die CMake auf cmake.org, die Dokumentation ist eigentlich richtig gut. Die ist nicht gut als Lernbereich zu nehmen, weil sie halt wirklich nur die Eigenschaften der einzelnen Befehle beschreibt. Die haben noch ein Wiki hinten dran, da gibt es auch Tutorials, die praktisch das Ähnliche machen, was ich jetzt hier auch hatte. Die sind ganz gut geschrieben, halt auch nochmal mit viel, viel, viel mehr Text hinterlegt, als das jetzt hier der Fall sein kann. Was die auf ihrer Seite ständig anbringen, ist ihr Buch. Das Buch ist schlecht. Ich habe damals an der Uni, wo ich Hiwi war, gesagt, toll, das Buch, das müssen wir kaufen, weil ich da an einem Projekt CMake eingesetzt hatte, das ist bestimmt gut. Das war es nicht. Die Bibliothek hat es noch, ich glaube, es leiht auch keiner aus. Die haben praktisch das Wiki genommen, dieses Tutorial, was sie da hatten, ist von sind die ersten paar Seiten im Buch und dann kommt hinten einfach das, was in ihrer Dokumentation für die einzelnen Befehle steht, ausgedruckt. Das will man nicht, kauft es nicht. Die Rezensionen bei Amazon sind auch entsprechend und ich glaube nicht, dass es da eine Besserung gab. Genau, an der Stelle bin ich erstmal so weit durch. Wir haben noch genug Zeit für Fragen und danke. Genau, da hinten war eine. Brauchen wir das Mikro?
Wir haben leider das Mikro nur mit Kabel. So.
Also ansonsten wiederhole ich einfach die Frage.
Ich kann einfach laut sprechen.
Wenn ich mit CMake Paket baue, habe ich eine Chance, die Steuerdateien zu kriegen? Also das Backfile fürs RPM oder die Steuerfiles für Debian oder was auch immer? Oder ist das schwarze Magie und unsichtbar?
Also ich wiederhole nur die Frage für einen Stream. Die Frage war, ob man an die Specfiles, wenn man Pakete baut, rankommt, zum Beispiel an das Specfile vom RPM. Ja, kommt man. CMake hat Default-Files dafür, die man sich angucken kann. Die werden mit abgelegt. Man kann auch eigene Specfiles schreiben, um das RPM zu erzeugen. Die Specfiles, die CMake benutzt, die haben einfach Platzhalter drin und bestimmte Variablen, die man halt setzt zum Paket bauen, die sind alle dokumentiert, ist aber auch viel zu viel, um es aufzuschreiben, eben für Abhängigkeiten, Maintainer, Beschreibung, E-Mails, was weiß ich nicht alles, die werden dort reingeschrieben. Ja, das passiert für Debian, für RPM, das passt.
Können Sie ein paar Worte sagen zu verschiedenen Prozessoren und Developer-Kits für irgendwelche Embedded-Gereitschaften, Pocketbook-Reader und was da alles gibt?
Also das Thema ist, CMake bietet für die bereits unterstützten Plattformen, das ist eine ganze Weile, eine ganze Menge, schon sozusagen, die wissen, welche Compiler dort gut sind, was man benutzen sollte. Wenn man jetzt eine eigene Plattform schreibt, dann kann man bei CMake, das richtige Wort fällt mir nicht dafür ein. Ich sage jetzt mal einfach so eine Art Plattformdatei mitgeben, wo drin steht auf dieser Plattform, wer ist dieser Compiler und das ist der Linker und das sind die Optionen, die man dafür geben soll. Das geht, also man kann damit auch für Embedded und Cross-Compile ist überhaupt kein Problem, sein Zeug machen.
Wie ist denn die Unterstützung für Multicore-Prozessoren?
Ja. Tolles Feature, ganz vergessen, was auch Make kann. Wenn man diese Abhängigkeiten spezifiziert, steht ja drin, ich hänge von der und der Datei ab. Und wenn die nicht irgendwie wieder einen gemeinsamen Vorfach haben, der noch nicht da ist, dann können die natürlich nebeneinander gebaut werden. Und da CMake Make-Dateien erzeugt, ist das, was da rauskommt, auf jeden Fall schon Multicore-fähig. Ne? Also Make-J4 jetzt auf meinem Laptop zum Beispiel läuft durch und lastet den Prozessor auch ziemlich gut aus. Vor allem lastet ihn mit Bauaufgaben aus, nicht wie Automake mit Shell-Skripten, was durchaus mal wichtig ist bei Bildzeiten. CMake selber, der CMake-Aufruf ist nicht parallel, also das CMake-Programm. Aber das dauert auch in der Regel nicht so lang.
Jetzt sind es zwei Fragen geworden. Also erstens wollte ich nochmal nachhaken, ob es wirklich die Tests, die es macht, nicht parallelisiert werden. Denn ich meine, wenn man etwas größere Projekte hat, bei mir sind es zum Beispiel 800 Autoconf-Tests, das dauert schon ein bisschen was. Die andere Frage ist, wenn Leute mit Configure oder Automake arbeiten, kommen da häufig unportable Make-Files bei raus, weil die Leute selbst Make-Code schreiben und keine Ahnung haben, wie portabler Make-Code aussieht. Passiert das bei CMake auch?
Also man kann in CMake, da praktisch im Vorhinein nicht festgelegt ist, welches Bausystem, welches Bildsystem benutzt wird, eigentlich nicht Make-Code erzeugen. Das heißt, von daher ist das Zeug portabel. Wo ein Stolperstein ist, wenn man, wie ich vorhin erwähnt hatte, zum Beispiel Git einbaut und dann halt sagt, ja okay, wie rufe ich denn Git auf, wie kriege ich denn zum Beispiel eine Zeit aus dem System und dann zum Beispiel Time benutzt, blauäugig, kann es passieren, dass es auf einem anderen System, wo es den Befehl nicht gibt, den man benutzt hat, nicht funktioniert. Das muss man halt wissen und dann entsprechend vorher abprüfen. Ja, bei uns im System ist es so, dass ich praktisch nur diese CMake-E-Geschichten benutze und Git, weil ich Git vorher gefunden habe mit dem Findeskript. Und wenn das nicht da ist, mit irgendwelchen Defaults belege, die halt auch noch gehen. Da muss man dann aufpassen, wenn man sowas macht. Und die Tests, also die Tests sind wirklich nicht parallel, habe ich einfach noch nie gesehen. Und also ich habe nicht gesucht in CMake, aber ich gehe davon aus, dass sie es nicht sind, denn noch kein Paket hier auf diesem System hätte es benutzt.
Weil ich seit einigen Jahren ernsthaft darüber nachdenke, ob ich einen Ersatz für AutoConf baue, was parallelisiert, weil das heutzutage eigentlich eines der größten Probleme ist. Wenn man wirklich portable Software schreiben will, die ein bisschen Größe überschreitet, dann ist das Problem, dass man halt extrem viele AutoConf-Tests braucht.
Also meine Idee dazu, die ich aber die wahrscheinlich auch ihre Stolpersteine hatte, aber unabhängig von CMake, war einfach nur eine Datei zu schreiben, wo man die ganzen Header mal rein inkludiert, die man halt braucht. Dann ist es halt nur ein Compiler aufrufen, nicht 10.000. Dann geht es halt beim ersten schief. Das macht die AutoConf auch. Ansonsten wäre die Idee vielleicht, das den CMake-Leuten unterzuschieben, damit es besser wird. Aber ja, also die sind wirklich nicht parallel, aber wahrscheinlich parallelisierbar. Die sind nur nicht hinter einem Make-Aufruf versteckt. Also das macht wirklich CMake selbst.
Noch Fragen? Ja.
Ich bin bei wiederholten CMake-Läufen drüber gestolpert, dass das Make danach in unterschiedlicher Reihenfolge abläuft, obwohl ich da nicht mit minus J parallelisiere. Irgendeine Ursache bekannt? Irgendeine Vermutung?
Also bevor gesagt wurde, dass man nicht mit minus J macht, hätte ich gesagt, es liegt genau daran. Ich habe bei mir festgestellt, dass manchmal bestimmte Konfigurationsoptionen sich umstellen oder auch, also es kommt auf das CMake an, was man macht. Man kann mit CMake Dateien noch ein bisschen weiter erzeugen, als ich es jetzt hier mit diesem Configure gezeigt habe, sodass die ständig, wenn man Make macht, neu beschrieben werden. Also sowas wie eine Bildzeit. Ne? Die macht der GCC normalerweise automatisch, wenn man irgendwas mit Bildtime, gibt es ein Makro dafür. Aber auch CMake kann solche Informationen erzeugen. Und dann kann es passieren, dass die Bildreihenfolge komisch ist. Aber jetzt direkt systemisch ist mir da nichts bekannt.
So, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank an den Vortragenden und es geht dann im Anschluss weiter um 11 mit Git für Anfänger, ein Einsteigerkurs von Silke Meier.